Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Und wir melden uns aus der Sommerpause wieder hier an dieser Stelle zurück bei euch. Mein Name ist Charlene Parus und mein Papa, der Carsten Müller, der ist natürlich auch mit dabei. Hallo Papa.
Hallöchen.
Grüß euch. Und genau. Und wir hoffen, dass ihr eine schöne Sommerpause hattet, so wie wir. Wir haben das Wetter genossen, waren aber auch produktiv unterwegs. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und wir hoffen, dass ihr nun ja wieder Lust und Neugier auf unsere neuen Folgen habt. Kommen wir gleich zum Anfang mal zu einem wichtigen Terminhinweis. Und zwar, wer vielleicht aus der Nähe von Düsseldorf kommt, der sollte sich auf jeden Fall den kommenden Samstag, den 20. August, mal im Kalender anstreichen. Denn dort findet dann der Anlegertag statt in der Klassik-Remise. Der Anlegertag ist wie immer kostenlos und ihr findet uns dort am Stand von unserem Kooperationspartner, dem Börsenkiosk. Und wir stellen dort den Future Money vor und unser Portfolio. Und wenn ihr möchtet, kommt doch gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch zu sehen. Ja, in den vergangenen Wochen haben wir auch nicht so wirklich auf der faulen Haut gelegen. Wie gerade eingangs schon mal angeteasert, ist wirklich einiges passiert. Wir haben nicht nur an unserer Internetseite börse-global.de gearbeitet, sondern auch an unserer Webpräsenz für den Börsenbrief, den ihr unter future-money.de aufrufen könnt. Dort haben wir vor allem den Digitalbereich für die Abokunden ausgeweitet und natürlich gibt's da auch immer tagtägliche Updates und Blogs zu den wichtigsten Werten. Heißt also, wenn ihr noch kein vierwöchiges Schnupperabo abgeschlossen habt, dann könnt ihr das natürlich tun. Einmal für die Börsenbrief-Variante, aber auch seit ein paar Wochen haben wir dort den Online-Zugang mit exklusiven Inhalten. Nach wie vor natürlich alles ohne irgendeine Verpflichtung, heißt, nach den 4 Wochen müsst ihr nicht kündigen. Das geht ganz automatisch. Also ihr seid da völlig flexibel und könnt es einfach mal ausprobieren. Genau. Habe ich irgendwas vergessen, Papa?
Nein, hast du nicht. Hast du sehr gut dargestellt. Sehr wunderbar.
Sehr gut. Genug mit der Werbung in eigener Sache an dieser Stelle. Und kommen wir doch mal dazu, was in den letzten Wochen so an den Börsen passiert ist. Und ja, vielleicht ist das, was in den letzten Wochen passiert ist, ja auch ganz bestimmend für die nächsten Wochen und Monate. Die große Frage nach wie vor ist es, wie läuft's weiter mit der Inflation? Aber auch, was wird aus einer möglichen Rezession? Sind wir in einer? Kommt sie? Und natürlich auch, was bedeutet das für die Gewinnaussichten in den Unternehmen? Das ist ein ziemlich großer Themenkomplex, den wir heute mal so ein bisschen versuchen wollen, in Scheiben zu schneiden und das Ganze so peu à peu abzuarbeiten. Von daher als erstes die Frage an dich. Wie schätzt du denn grundsätzlich die weitere Zinspolitik, insbesondere der amerikanischen Notenbank, ein?
Ja, also wir haben ja zum Glück, dass wir sozusagen jetzt erst den Podcast machen, haben wir jetzt gerade die Protokolle der letzten Juli-Sitzung von der Fed auf den Tisch bekommen. Und aus diesen Protokollen geht ja ganz genau hervor, dass die US-Notenbanker erstmal vorerst weiterhin die Zinsen erhöhen wollen. Das ist jetzt erstmal so Fakt. Bei der letzten Sitzung, das war ja Ende Juli, hatten sie ja nochmal um 75 Basispunkte den Leitzins angehoben, jetzt auf eine Spanne von 2,25 bis 2,50%. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass ja natürlich in den vergangenen Tagen sich auch von der Inflationsseite so ein bisschen was getan hatte mit einer Inflationsrate, die überraschend rückläufig war. Und so liest man eigentlich diese Protokolle natürlich auch unter einem gewissen anderen Blickwinkel. Denn dort in diese Protokolle hatten die Notenbanker mehr oder weniger geschrieben, dass sie einerseits natürlich, wie gesagt, weitere Zinserhöhungen planen. Allerdings, und das ist, wie gesagt, dann immer so dieses zwischen den Zeilen lesen, dass man auf absehbare Zeit, ich kann das jetzt natürlich nicht hundertprozentig genau zitieren, aber auf absehbare Zeit durchaus damit rechnet, dass man das Tempo der Zinserhöhungen zurücknehmen kann. Was heißt das konkret für den Markt? Also wir hatten ja schon seit einigen Wochen die Spekulation, wie weit wird denn die Fed letzten Endes ihre Zinserhöhungen treiben? Und da hatte sich so ein bisschen die Erwartung festgesetzt, dass es womöglich jetzt zwar noch in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen gibt, aber dass die letzten, also sprich dann im November oder Dezember, deutlich weniger stark ausfallen wie bisher und dass wir womöglich dann im nächsten Jahr mit einem Stillstand starten und dann sogar die Chance besteht, dass mit Blick auf die Wirtschaftslage die US-Notenbank vielleicht sogar eine kleine Zinssenkung durchführen wird. Also das ist jetzt im Prinzip so der Status quo und darauf reagiert natürlich der Markt und er reagiert natürlich auch sehr positiv. Also wir hatten ja die letzten Wochen so eine kleine Rallye. Jetzt wird darüber gestritten, ob das jetzt eine Bärenmarkt-Rallye ist, ob das eine tatsächlich wirkliche Erholung ist. Also Bärenmarkt-Rallye heißt ja letzten Endes nichts anderes als eine technische Gegenbewegung innerhalb eines doch weiterhin schlechten Marktes oder ob es hier sich halt, wie gesagt, eine richtige Trendwende darstellt. Das werden wir sicherlich erstmal im September oder spätestens im Oktober tatsächlich zu erfahren bekommen. Aber von der Zinsseite her scheint hier doch ein bisschen mehr Klarheit zu herrschen, dass die Zinswende, so wie wir es jetzt bisher gesehen haben, unter gewissen Voraussetzungen halt, ja, ich sag mal so, auch ein gewisses Verfallsdatum hat.
Bei diesem ganzen Thema spielt ja vor allem der Arbeitsmarkt auch eine wichtige Rolle. Wie sind denn dort so die Einschätzungen?
Ja, also der Arbeitsmarkt ist so ein Indikator, auf den die US-Notenbank natürlich sehr stark schaut. Denn wenn man Vollbeschäftigung hat, und da muss ich jetzt mal ein bisschen so abschweifen ins Volkswirtschaftliche. Wenn man Vollbeschäftigung hat, das heißt das letzten Endes nichts anderes, als dass die Unternehmen gezwungen sind, die Löhne zu erhöhen, um halt auch Arbeitskräfte neu zu gewinnen. Das sind dann die sogenannten, Zweitrundeneffekte bei einer Inflation, dass hier quasi die Löhne dann auch nachziehen. Ist ja, ich sag mal so, von der persönlichen Warte aus auch nachvollziehbar. Darum gehen ja auch die Diskussionen hier heutzutage in Deutschland. Und da sagen ja auch die Gewerkschaften hier in Deutschland, also wenn wir so eine hohe Inflation haben, dann möchten wir natürlich hohe neue Tarifabschlüsse haben. So geht es dann halt letzten Endes auch in den USA. Und die letzte Arbeitslosenstatistik zeigt ja, also die Arbeitslosenquote fiel noch mal ein Stückchen weiter auf 3,5% nach 3,6%. Und das ist ein Wert, der eigentlich wirklich fast schon auf historischen Tiefs notiert. Und deswegen ist halt auch die Fed momentan gezwungen, eigentlich so ein bisschen die sogenannte, diese hawkische, also diese doch ein bisschen robuste Ansprache in den Markt hinein, also sprich weitere Zinserhöhungen in Aussicht zu stellen, weil man einfach möchte, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt, um halt diese Lohnkomponente, die natürlich in die Inflationsrate auch einfließt, einfach ein bisschen abzumildern. Aber momentan ist es halt so, dass der Arbeitsmarkt diesen Gefallen noch nicht tut. Er kühlt noch nicht ab. Er ist weiterhin auf Hochtouren. Er ist so mehr oder weniger heiß gelaufen. Und das ist natürlich nach wie vor ein Risiko für die Inflationsrate und letzten Endes dann auch für die Zinspolitik.
Rezession heißt ja, dass in zwei Quartalen aufeinanderfolgend das Wirtschaftswachstum rückläufig ist. Genau das sehen wir jetzt ja im Moment in Amerika. Im ersten und im zweiten Quartal war das Wirtschaftswachstum negativ. Was muss man denn dazu denn nun erwarten? Also wie wird es da weitergehen? Werden wir auch noch ein drittes Quartal sehen?
Ja, also es ist ja immer so, zwei Quartale in Folge, sagt man, ist quasi eine technische Rezession. Das wurde irgendwann mal so definiert. Ich weiß nicht, wer darauf kam, dass es nur 2 Quartale sind und warum nicht 3 Quartale oder 4 Quartale. Es ist halt so. Es wird halt im Markt auch so dargestellt und auch so wahrgenommen. Das Wichtige oder der wichtigere Aspekt an der ganzen Sache ist natürlich, was sagen denn tatsächlich die Unternehmen dazu? Was bedeutet Rezession in der Realwirtschaft? In der Realwirtschaft bedeutet letzten Endes Rezession, dass die Unternehmen einerseits Stellen abbauen, Investitionen zurückfahren, überhaupt nicht auf die Idee kommen, Lagerbestände aufzubauen. Und das sind alles Punkte, die wir momentan eigentlich noch nicht haben. Wie gesagt, wir haben einen fast heiß gelaufenen Arbeitsmarkt. Unternehmen produzieren noch relativ stark für den Lageraufbau, auch wenn das ein bisschen kritisch zu sehen ist, weil je mehr die Lager aufgebaut werden, kann man natürlich im Umkehrschluss immer sagen, da finden die Unternehmen keine Käufer mehr. Die Investitionstätigkeit ist eigentlich auch noch nicht so schlecht. Also das heißt, gerade Amerika ist noch längst nicht in einer gefühlten Rezession oder in einer tatsächlichen. Das gibt ja der Notenbank letzten Endes auch den Spielraum, so zu handeln, wie sie jetzt handelt. Und technische Rezession hin oder her. Die Fed ist zwar in ihrer Aufgabendefinition deutlich stärker oder überhaupt auch auf die Förderung des Wachstums ausgerichtet. Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, der ja bei der EZB gar nicht vorhanden ist. Die EZB von ihren grundlegenden Statuten her ist ja eigentlich nur auf die Geldwertstabilität hin ausgerichtet. Ihre Geldpolitik soll auf die Geldwertstabilität ausgerichtet sein. Da spielt die Frage nach Wachstum überhaupt keine Rolle. Das ist halt in Amerika ganz anders. Die sollen zwar auch auf Geldwertstabilität achten, also sprich auf eine vernünftige und beherrschbare Inflation, aber sie sollen halt auch über Wachstumsimpulse nachdenken bei ihren Entscheidungen. Und in der jetzigen Lage, wie wir es sehen, kann sie eigentlich dieses Thema trotz der technischen Rezession immer noch vernachlässigen, weil eben bestimmte Indikatoren aus der Unternehmenswelt, auch das Thema zum Beispiel Insolvenzen oder Kreditausfälle, eben noch nicht gegeben ist. Das gibt ihr Luft. Sie muss das natürlich weiterhin beobachten, denn wenn sie es einfach nur so laufen lässt, dann könnte es natürlich sehr schnell dazu kommen, dass hier eine Schieflage entsteht. Man muss ja nur dran denken, dass die Zinserhöhungen, die es jetzt schon gegeben hat, natürlich bei den Unternehmen dadurch ankommen, dass ihre Finanzierungskosten extrem stark innerhalb von nur 12 Monaten gestiegen sind. Und da gibt es natürlich dann auch etliche Unternehmen, die sich das wirklich nicht mehr leisten können. Aber wie gesagt, wir haben noch keine so eine dramatische Situation und das gibt der Notenbank, also der amerikanischen Notenbank, eben den Spielraum so zu handeln, wie sie jetzt gerade handelt. Und ob jetzt nun Rezession, ob da jetzt nun beim BIP ein Minus davor steht oder nicht aktuell, das kümmert den Markt zumindest vorerst nicht. Erst wenn sie es tatsächlich auch in anderen Indikatoren verfestigen würden, zum Beispiel Arbeitsmarkt, zum Beispiel eben auch Unternehmensinvestitionen oder generell Auftragsbestand oder Auftragseingänge.
Was bedeutet das denn aber für die Gewinnaussichten der Unternehmen? Ich meine, die letzte Quartalsberichtssaison sah ja gar nicht mal so schlecht aus.
Ja, das stimmt. Also in der Gesamtheit also jetzt gemessen mal an den S&P 500 Unternehmen, haben diese eigentlich wieder im Durchschnitt bessere Ergebnisse abliefern können als vorher erwartet. Also der Markt war ja, um das jetzt nochmal so zu rekapitulieren, mit einer Erwartung von einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 4% reingegangen in die Berichtssaison. Am Ende, beziehungsweise als Zwischenstand, liegen wir so bei plus 6,5%. Das ist natürlich eine relativ magere Ausbeute, keine Frage. Aber es ist halt weiterhin ein positives Wachstum, wobei man das auch wiederum relativieren muss. Denn wenn man die Energiewerte herausrechnet, dann hatten wir auch ein negatives Gewinnwachstum oder beziehungsweise einen Gewinnrückgang im Durchschnitt von, glaube ich, so 3,5% in dem Rahmen. Also die Energiewerte haben natürlich dank der entsprechenden Preisentwicklung an den Energiemärkten das, die ganze Sache so auch herausgerissen. Aber das ist trotzdem alles nicht so dramatisch. Also wenn man sich mal so anguckt, welche Unternehmen wie gemeldet haben, dann blieben die großen negativen Überraschungen einfach schlichtweg aus. Wir haben wieder einmal rund 75% an Unternehmen gehabt, die über den Erwartungen rausgekommen sind. Die Ausblicke waren jetzt nicht so dramatisch negativ gefärbt. Die Analysten haben zwar ihre Erwartungen für das dritte und für das vierte Quartal zurückgenommen, aber das sind alles in Dimensionen, die man jetzt noch nicht für bedenklich halten muss. Und das insgesamt stützt natürlich den Markt, der sich zwar nicht jetzt besonderer Impulse, positiver Impulse erfreuen kann, aber der natürlich unter solchen Voraussetzungen sich darauf konzentrieren kann, die vorangegangenen Verluste halt zumindest technisch ein bisschen aufzufangen, Bodenbildungen zu versuchen und, wie wir ja gesehen haben, gerade in den letzten Wochen, auch in den Indizes, so den einen oder anderen positiven Turnaround wieder in Angriff zu nehmen.
Ja, wenn man über das Börsengeschehen im Moment spricht, kann man natürlich nicht nur über Inflation, Rezession sprechen, sondern man muss auch so ein bisschen die geopolitischen Entwicklungen beachten. Wir haben ja nach wie vor Krieg in der Ukraine. Ja. Und ich sag mal auch, wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt, die Börse hat das Thema Ukraine ja schon ziemlich gut eingepreist und vielleicht sogar abgehakt, oder? Wenn man das mal so betrachtet, scheint da im Moment zumindest nicht sehr viel zu passieren an den Märkten. Allerdings haben wir möglicherweise einen neuen Konflikt vor der Tür, und zwar den Taiwan-Konflikt. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff schon so gibt, aber wahrscheinlich, denn China hat so ein bisschen auf Taiwan abgesehen, ist jetzt die Frage. Ja. Wird es dazu kommen, wird es zu einem Überfall ähnlich wie in der Ukraine kommen? Und wenn ja, wie gefährlich wäre das für die Weltwirtschaft?
Ja, also du hast vollkommen recht. Die Ukraine oder das, was in der Ukraine passiert, spielt eigentlich für die Kapitalmärkte, für die internationalen Kapitalmärkte derzeit überhaupt keine Rolle mehr. Man sieht da auch sozusagen als gewisse Anekdote, dass zum Beispiel die Ukraine, die hat jetzt von ihren Gläubigern der internationalen Anleihen, hat sie nochmal 24 Monate Luft bekommen, dass da kein Ausfall von den internationalen Anleihen passiert. Also das heißt, die Gläubiger denken, okay, in zwei Jahren ist die ganze Sache so oder so gegessen. Russland öffnet seinen Kapitalmarkt wieder für internationale Investoren, natürlich aus nicht feindlich gesinnten oder gesonnenen Staaten. Aber es war schon bezeichnend, dass im Umfeld dieser Meldung zum Beispiel sich viele amerikanische Banken zu Wort meldeten, dass sie jetzt wieder anfangen, da in der in Russland Geschäfte zu machen. Und sei es nur darum, damit sie ihren Investoren die Möglichkeit geben, ihre bisher eingefrorenen russischen Assets zu verkaufen. Also da ist schon eine gewisse Gewöhnung, / Normalisierung erkennbar. Das ist natürlich eine menschliche Tragödie, ohne Frage. Aber wie gesagt, der Kapitalmarkt hat da ganz andere Grundlagen. Umso interessanter wird es letzten Endes, was mit Taiwan passiert. Ich meine, der Besuch der, ich weiß nicht, war die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Frau Pelosi in Taiwan, hat ja so die Konfliktlinie nochmal deutlich gemacht. Man muss einfach auch nochmal wissen, also Taiwan ist eigentlich von niemandem völkerrechtlich anerkannt. China sieht Taiwan immer noch als Bestandteil des eigenen Territoriums, des eigenen Staates an. Also Taiwan hat immer, oder besser gesagt in den letzten Jahrzehnten, immer in so einer Grauzone, in so einer völkerrechtlichen Grauzone operiert, hatte und hat Sicherheitsgarantien durch Amerika. Deswegen konnte ja dort die Wirtschaft letzten Endes auch so prosperieren. Wenn jetzt China mit Blick darauf, wie, ja, ich sag mal so, fast unfähig sich der Westen, zumindest der europäische Westen, in der Ukraine-Frage angestellt hat, wenn China sieht natürlich die Schwächen und überlegt sich natürlich auch, ob man da über militärische Aktionen hier Fakten schaffen kann, die das Ziel eines einigen Chinas erreichen sollen, ob man da hier entsprechende Fakten schaffen kann. Ich glaube, dieser Taiwan-Konflikt, um ihn jetzt mal schon so zu nennen, der hätte global wesentlich größere und im Zweifel auch wesentlich negativere Folgen für die Weltwirtschaft. Denn alle wissen, in Taiwan sitzen die größten Auftragsfertiger für die Chipindustrie. Und egal, wie es in welchem Szenario auch immer ausgehen würde, Tatsache wäre, wenn China dort militärisch eingreift, Taiwan okkupiert, wie auch immer, wir hätten erstmal zumindest auf Jahre ein großes Loch, muss man einfach mal so sagen, ein großes Loch an Versorgung durch Halbleiter und anderer Elektronik, die man wirklich nur mit großen Mühen und großen Kosten dann in den entsprechenden Abnehmermärkten, vor allem die natürlich Europa und USA, neu aufbauen müsste. Das wäre nicht unmöglich, aber das würde die Weltwirtschaft erst einmal komplett wahrscheinlich zum Stillstand bringen, wahrscheinlich auch eine weltweite Rezession auslösen. Das ist eigentlich so der Punkt, warum alle hoffen, dass China zwar jetzt die Muskeln streckt oder zeigt, aber am letzten Endes eigentlich nur versucht, dadurch Zugeständnisse oder was auch immer zu erreichen. Denn China selbst ist momentan in einer Situation, wo es sich eigentlich solch einen Konflikt auch gar nicht selber leisten könnte. Wir haben die jüngsten BIP-Zahlen aus China bekommen und die zeigten sequenziell ein Mini-Wachstum und im Jahresvergleich sogar eine Schrumpfung der Wirtschaft. Und muss man sich einfach mal vorstellen, das ganze chinesische Staatsgebilde, die ganze chinesische Gesellschaft, der Führungsanspruch der Kommunistischen Partei Chinas basiert auf einem Wohlstandsversprechen. Auf dem Versprechen, dass man den Chinesen Wohlstand bringt. Und wenn man das nicht schafft, delegitimiert man letzten Endes viele Sachen, die chinesische Staats- und Parteiführung den Chinesen tatsächlich auch abverlangt, ob sozial oder wirtschaftlich oder kulturell. Und das ist für die jetzt ein Balanceakt, wo sie sich eigentlich, ich zumindest jetzt aus meiner Warte, nach dem menschlichen Verstand oder eigentlich nicht leisten könnte, jetzt noch einen außenpolitischen Krisenherd selbst zu schaffen, der nicht so einfach zu kalkulieren ist, weil man weiß natürlich nicht, ich meine, Taiwan an sich hat jetzt keine Verteidigungsmöglichkeiten tatsächlich gegen das riesige chinesische Reich, aber man weiß halt auch nicht, ob die Amerikaner nicht vielleicht doch bereit wären, hier massiv militärisch gegenzuhalten. Also das ist schon eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit und ich glaube im Politbüro, im chinesischen Politbüro, pokert man auch oder versucht das auszuwürfeln und sich auszuknobeln, wie weit man gehen kann. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es erstmal nur Drohgebärden sind, einfach aus dem wirtschaftlichen Verstand heraus. Aber das belastet natürlich alles, ne? Die gesamte Überlegung, und wir müssen ja uns da nichts vormachen, ohne Halbleiter läuft heutzutage nichts mehr auf dieser Welt. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich der wichtigere und der gefährlichere Konflikt, den es dieser Zeit auf der Welt gibt.
Du hattest gerade schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass das Wirtschaftswachstum in China im Jahresvergleich minimal zurückgegangen ist. Wenn wir uns das mal so ein bisschen genauer angucken, weil wir bleiben jetzt für die nächsten paar Fragen auch in China, haben wir nämlich im zweiten Quartal wirklich eine Minuswirtschaftsleistung von 2,6%. Letzte Mal, dass China hier einen Negativwert hatte, war im ersten Quartal 2020, also im Corona-Jahr, mit einem Minus von 10,5%. Ist die Wachstumsstory China damit jetzt vorbei?
Ja, also China hat sich letzten Endes hier vor allen Dingen auch durch seine No-Covid-Strategie so ein bisschen selbst in die Sackgasse manövriert. Die Lockdowns, die es in den vergangenen Monaten auch in großen Ballungsräumen und Wirtschaftsräumen wie Shanghai gegeben hat, die waren halt letzten Endes kontraproduktiv. Und jetzt sucht die Staatsführung eigentlich so ein bisschen den Ausweg aus dieser Sackgasse, ohne das Gesicht zu verlieren. Wir wissen, es geht halt relativ viel auch um das Gesicht wahren bei Schwenks in der Überzeugung, in der weiteren Strategie. Aber es ist einfach so, ein solches Land wie China, das braucht einfach, um seine Bevölkerung das Wachstums- oder das Wohlstandsversprechen geben zu können, braucht es einfach eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zwischen 5-7%. Das aktuelle Ziel in diesem Jahr sind, glaube ich, 5,5%, was ja dann auch auf dem entsprechenden Parteitag irgendwann mal beschlossen worden ist. Und wenn jetzt hier im zweiten Quartal minus 2,6% zu Buche schlugen, vor allen Dingen natürlich wegen der da vorhergehenden Corona-Maßnahmen, dann müssen die sich jetzt echt was einfallen lassen, ne? Und ich glaube nicht, dass die Wachstumsstory China vorbei ist. Im Gegenteil. Wir haben einen Riesenmarkt, der aus sich heraus wachsen kann, der nicht auf Exporte unbedingt angewiesen ist. Wir haben inzwischen auch selbsttragende Technologien in China. Wir haben einen riesen Konsumentenmarkt natürlich. Aber die stellen sich momentan aus der politischen Ecke heraus selbst ein Bein. Und diese Erkenntnis zu gewinnen, das ist schon, da müssen sie halt wirklich über ihren eigenen Schatten springen. Aber diesen Sprung sehe ich momentan halt noch nicht. Ihr werdet oder du oder unsere Zuhörer werden das ja sicherlich vielleicht in den letzten Tagen auch in den entsprechenden Zeitungen gelesen haben, dass jetzt der große Auszug von chinesischen Staatskonzernen von der amerikanischen Börse verkündet worden ist. Ne, dass die alle delistet werden. Also da haben wir so eine Sinopec, also große Ölgesellschaft, große Versicherer, große Banken, die alle ihre Notierungen in Amerika löschen sollen und nach Hongkong gehen sollen oder gleich aufs Festland. Das heißt, das ist so eine Art Abschottungspolitik. Und das, wir haben ja schon seit Monaten diese Diskussion, auch vor allen Dingen im Technologiebereich, dass natürlich der Druck auch auf Technologieunternehmen wie Alibaba etc. Immer noch vorherrscht, dass sie auch ihre Notierung in Amerika löschen sollen und lieber nach Hongkong gehen. Viele Unternehmen haben das ja auch schon gemacht, beziehungsweise schon entsprechende Zweitlistings in Hongkong auf den Weg gebracht oder schon durchgeführt. Also da haben wir auch so eine gewisse Abschottungstendenz. Aber China weiß natürlich auch, dass am Ende es internationales Kapital sein wird, das für die Wachstumsfinanzierung notwendig ist. Also die haben sich momentan nach meinem Dafürhalten so ein bisschen verrannt und suchen den Ausgang, probieren so doch das eine oder andere aus. Und das verunsichert natürlich insgesamt die Börse. Also um das nochmal zusammenzufassen, die Wachstumsstory an sich ist nicht vorbei, aber die Chinesen machen es einem momentan extrem schwer, daran zu glauben.
Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir in China bleiben. Und zwar haben wir heute auch ein paar Einzelwerte nochmal mitgebracht aus dem Reich der Mitte. Schauen wir doch als erstes hier mal auf den Elektronikgerätehersteller, Haushaltswarenhersteller. Ich weiß nicht, was die noch alles machen. Mittlerweile auch Telefone. Xiaomi.
Ja, Xiaomi ist nach wie vor ein total super interessanter Wert. Wie gesagt, gehört zu den Top-Fabrikanten von Smartphones. Was ich aber hier besonders interessant finde, und das ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen der Clou an chinesischen Unternehmen oder Aktien, dass die mit einem Geschäftsmodell anfangen und dann relativ zügig versuchen, sich in andere Bereiche sozusagen zu expandieren. Und bei Xiaomi ist es halt beispielsweise das ganze Thema autonomes Fahren. Und da hat man eben selbst auch inzwischen eine entsprechende Technologie entwickelt und hat gerade auch die Erlaubnis bekommen, insgesamt 140 Fahrzeuge, die halt mit dieser neuen autonomen Technologie ausgestattet sind, auf den chinesischen Straßen auszutesten. Also das heißt, Xiaomi selbst, die haben einerseits weiterhin gute Verkaufserfolge mit ihren Smartphones. Andererseits erweitern sie ihr technologisches Portfolio beim Thema Mobility, was natürlich ein super Trendthema und auch langlaufendes und lang aussichtsreiches Trendthema bleiben wird, wo man dann eigentlich auch sieht, dass hier die letzte Messe, was die Technologie angeht, noch nicht gesungen worden ist. Denn es gibt ja natürlich einige chinesische Firmen, die sich im Bereich autonomes Fahren, Robotaxis und wie sie alle heißen, probieren. Aber ich sehe das schon positiv. Gut, die Markttechnik ist da momentan weiterhin problematisch. Aber ich sag mal so, bei Xiaomi, das ist halt so ein ganz klassischer Wert, würde ich sagen. Den sollte man auf jeden Fall weiter beobachten.
Dann kommen wir zum nächsten Wert, und zwar Alibaba. Hier gab es zuletzt ja auch einige positive Überraschungen. Hm. Was ist denn da so passiert?
Ja, also Alibaba, die waren ja so ein bisschen so der Auslöser für diese ganze Regulierungsattacke. Vielleicht der eine oder andere erinnert sich noch, nachdem Alibaba-Chef Jack Ma da einige so als despektierlich aufgenommene Einschätzungen in Richtung Staatsführung gemacht hatte, da kam er dann erstmal zu einem Privatgespräch, was ein bisschen länger gedauert hat, und Alibaba wurde zu mehreren hohen Strafen wegen Wettbewerbsverzerrungen, Verletzungen und so weiter verurteilt. Grundsätzlich bleibt es aber dabei. Alibaba ist und bleibt der größte E-Commerce-Anbieter in China. Das haben sie auch bei den letzten Quartalszahlen wieder unter Beweis gestellt, denn dort konnten sie halt positiv bei der Umsatzentwicklung überraschen. Profitabilität nicht, weil, wie gesagt, der Druck, der regulatorische Druck immer noch sehr hoch ist und die Strafzahlungen natürlich auf das Ergebnis gedrückt haben. Aber wichtig ist ja letzten Endes, dass trotzdem das allgemeine Geschäftsmodell, was man dann halt, wie gesagt, in den Umsätzen ablesen kann, immer noch intakt ist. Weiteres Thema, weil wir ja gerade schon das bei Xiaomi angesprochen haben, auch Alibaba versucht sich im Bereich Mobility neu aufzustellen. Dort hat man mit dem Anbieter Li Peng, wird vielleicht so der eine oder andere auch schon kennen, der sich mit chinesischen Elektroauto-Aktien beschäftigt hat, unter die Augen gekommen sein. Also Li Peng und Alibaba testen jetzt gerade ebenfalls Technologien fürs autonome Fahren, wobei Alibaba sich vor allen Dingen als Anbieter von Cloud-gestützten Software, Daten etc. positionieren will. Alibaba hat ja wie auch andere, zum Beispiel amerikanische Anbieter, wie beispielsweise Amazon, auch ein starkes Cloud-Geschäft. Und das will man halt auch über diesen Weg deutlich ausbauen. Finde ich sehr spannend und finde ich eigentlich auch sehr aussichtsreich. Und es ist auch betriebswirtschaftlich total sinnvoll, sich hier so ein Standbein zu erarbeiten. Denn auch in China ist die Frage oder die Nachfrage nach cloud-gestützten Anwendungen extrem hoch. Und wenn sich Alibaba da als First Mover oder als größter Markt oder als Marktführer da positionieren kann, könnte das auf mittel- bis langfristige Sicht natürlich auch dazu führen, dass das Unternehmen gar nicht mehr so als E-Commerce-Anbieter wahrgenommen wird, sondern eher als Cloud-Anbieter mit angeschlossener Handelsabteilung. Das ist ja eigentlich der Weg, den jetzt Amazon mehr oder weniger schon vorzeichnet. Aber auch hier muss leider momentan noch gelten. Aktie ist super interessant, Geschäftsmodell bleibt super spannend, aber es ist einfach schlichtweg noch zu früh, hier schon wieder in Position zu gehen.
Machen wir weiter mit Baidu. Die haben auch Positives zu berichtigen, oder?
Ja, also Baidu hat jetzt gerade auch die Genehmigung bekommen, die ersten vollständig fahrerlosen Robotaxis auf die chinesischen Straßen zu schicken. Baidu ist ja schon seit Jahren im Bereich autonomes Fahren tätig. Nochmal zur Erinnerung, ist die führende Suchmaschine in China und hat aus dieser Technologie heraus eine Technologieplattform entwickelt namens Apollo, die das Zeug dazu hat, zum Industriestandard, zumindest zum chinesischen Industriestandard für autonomes Fahren zu werden. Und jetzt, wie gesagt, der nächste Schritt, dass man unter anderem in Wuhan, den Namen kennt vielleicht so der eine oder andere, dass man dort halt entsprechende Robotaxis, komplette Robotaxis eben auf die Straße schicken kann. Allerdings ist das natürlich trotzdem immer noch ein bisschen Zukunftsmusik, denn man rechnet damit, dass erst in 2 bis 3 Jahren es eine wirklich signifikante Kommerzialisierung dieser neuen Transportmöglichkeiten geben wird. Also auch hier leider, ich stehe ja da auch im Future Money, stehen wir ja letzten Endes auch so ein bisschen in den Startlöchern, weil wir Baidu eigentlich in der Kombination auch der anderen Internetaktivitäten sehr spannend finden. Aber es ist halt leider Gottes immer noch zu früh, hier schon wieder in die Vollen zu gehen.
Das soll es an der Stelle erstmal mit China gewesen sein. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal in andere Märkte reinschauen, und zwar als nächstes in den amerikanischen Markt. Da gibt es sicherlich auch ein paar Werte, die in den letzten Wochen aufgefallen sind. Hast du da was mitgebracht?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Wert, der uns aufgefallen ist, ist Plug Power. Wird sicherlich auch der eine oder andere inzwischen kennen. Ist ja so eine absolute Trendaktie. Stellt Brennstoffzellen her, produziert Wasserstoff. Allerdings waren jetzt die jüngst vorgelegten Quartalszahlen eher schwach. Also der Verlust, der wurde deutlich ausgebaut. Also im im Vorjahreszeitraum hatte man 0,18 Dollar je Aktie verloren. Jetzt waren es 0,30 Dollar je Aktie. Und auch beim Umsatz blieb man halt hinter den Erwartungen zurück. Warum ist es trotzdem interessant, sich mit Plug Power zu beschäftigen? Denn die Perspektiven, die das Unternehmen hat, die sind immer noch oder besonders jetzt sehr spannend. Denn es gab ja vor einigen Tagen die Meldung, dass der US-Kongress den Weg freigemacht hat für den sogenannten Inflation Reduction Act von 2022. Also sprich ein neues Gesetz zur Reduzierung der Inflation. Und dieses Gesetz beinhaltet einerseits Maßnahmen, die das Haushaltsdefizit beenden oder kürzen sollen um gut 300 Milliarden Dollar. In der Hoffnung, dass also ein geringeres Haushaltsdefizit halt auch sich inflationsdämpfend auswirken wird. Das Spannendere daran ist allerdings, dass innerhalb dieses neuen Gesetzes auch über 300 Milliarden Dollar eingeplant sind für Investitionen in Technologien zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, für die Beherrschung des Klimawandels. Wir kennen ja die ganzen Schlagwörter. Und da zählt halt auch das Thema Wasserstoff mit drin, mit rein. Und das sorgt natürlich jetzt für die Hoffnung, dass zum Beispiel auch Anbieter wie Plug Power eben hier entsprechende staatliche Investitionsprogramme abgreifen können, Unterstützung bekommen, was die Steuern angeht. Also es soll ja auch Steuergutschriften und so weiter alles gehen. Und das ist eigentlich so das Thema, was auch aus unserer Sicht den Kurs in den nächsten Monaten positiv beeinflussen sollte, weshalb wir hier zumindest für einen ersten Einstieg raten.
Mhm. Gibt es noch weitere Werte?
Ja, also wenn du so fragst, mal so ein Klassiker Boeing. Mhm. Boeing hat ja wirklich eine ziemliche Leidensphase hinter sich bringen müssen. Man erinnert sich daran, also 2021 ist die, also März 2021, wurde die Produktion des Modells 787 Dreamliner gestockt, weil es da Qualitätsprobleme gab. Schon zuvor, im März 2019, waren Flugverbote für das Modell 737 Max ausgesprochen worden weltweit, weil es ja da zwei Abstürze gab. Und es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis die 737 wieder fliegen durfte. Und jetzt erst hat Boeing die Freigabe bekommen, dass man auch den 787 Dreamliner wieder ausliefern darf. Zuvor muss ich mal so ein bisschen die Dimension mal so ein bisschen vorstellen. Das ist, also man hatte 2018 hatte man einen Cashflow aus seinem Geschäft, also sprich die Einnahmen, die wirklich so in die Kasse liefen, von 9,5 Milliarden Euro, Dollar. Entschuldigung. Mhm. In diesem Jahr, jetzt, wo man hofft, dass die Auslieferungen wieder anziehen, da geht es um 3,5 Milliarden Dollar. In den Jahren zuvor, also jetzt 2021, 2020, waren wir noch weit darunter. Also da kann man sehen, in welcher tiefen Talsohle eigentlich Boeing war. Und das wird sich nicht von heute auf morgen normalisieren lassen. Aber das ist letzten Endes die Wachstumsstory, die Aktie jetzt in den nächsten Jahren antreiben wird. Denn auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre werden wir unter den aktuellen Aspekten es wohl schaffen können, in die Nähe der Vorkrisenniveaus zu kommen mit dem Cashflow. Das heißt letzten Endes auch mit den Vorkrisenniveaus der Umsätze und der Nettogewinne. Und das muss sich letzten Endes auch in den entsprechenden Kursen der Aktie widerspiegeln. Also das ist für mich ein ganz klassischer Turnaround-Kandidat. Weil wir gerade von Cashflow gesprochen haben, ein Wert, der uns auch noch aufgefallen ist, das ist Uber Technologies. Kennt vielleicht auch der eine oder andere dieser Fahrdienstleister, der ja nicht nur sozusagen Taxiersatz spielt, sondern auch in der Essenslieferung tätig ist mit Uber Eats. Und der brachte bei den Berichten zum zweiten Quartal eben eine besondere Überraschung, weil man das erste Mal in der Unternehmensgeschichte einen positiven Cashflow ausweisen konnte. Was nicht verhinderte, dass trotzdem immer noch eine Riesenverlustsumme anfiel. Aber das ist letzten Endes, man muss es schon so sagen, eher zweitrangig, weil es geht hier also vor allen Dingen darum, dass Uber gezeigt hat, dass man auch auf operativer Ebene so langsam, aber sicher auch in die Profitabilitätszone kommt. Und ich glaube schon, dass das jetzt tendenziell an der Börse halt entsprechend honoriert wird. Ist ein Wert, wo man nicht jetzt sofort drauf springen muss, aber ich würde ihn auf jeden Fall auch auf die Watchlist setzen.
Und dann würde ich noch ganz gerne einen Blick nach Europa werfen, denn auch hier gab es wieder viele Unternehmenszahlen, die publiziert wurden. Welche davon waren denn besonders interessant aus deiner Sicht?
Ja, also unser Dauerbrenner, den wir ja hier auch im Podcast öfters mal angesprochen haben, ist natürlich der Softwarehersteller SAP. Die hatten ja im zweiten Quartal erneut ein Rückgang beim operativen Ergebnis ausweisen müssen, was natürlich dadurch auch zustande kam, dass man halt sehr, sehr stark in das Cloud-Geschäft investiert. Die Grundstory bei SAP ist immer noch dieselbe. SAP versucht, aus dem Lizenzgeschäft in das Abonnementgeschäft zu wechseln. Das Lizenzgeschäft hat auf der einen Seite seine Vorteile, weil man natürlich sofort mit jeder verkauften Lizenz die Einnahmen komplett verbuchen kann. Aber das ist halt nur ein einmaliges Geschäft. Während beim Abonnementgeschäft man halt über die Lebensdauer einer Geschäftsbeziehung regelmäßige Einnahmen generieren kann. Die Planbarkeit ist besser. Und letzten Endes wissen wir ja alle auch aus unserem eigenen täglichen Erleben, wenn man mal eine Software angefangen hat einzusetzen, die essentiell ist für den eigenen Geschäftsablauf, dann wird man nicht mittendrin plötzlich aufhören zu bezahlen, sondern man wird es einfach weiter abonnieren und auch alle Updates mitmachen und so weiter und so fort. Also das ist für SAP natürlich das bessere und lukrativere Geschäft. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich nach wie vor, dass dem Markt das nicht ganz so schmeckt, weil er sehr stark eben auf eher kurzfristige Erfolge geeicht ist. Und diese komplette Umstellung, die natürlich auch mit erheblichen Investitionen einhergeht, das sorgt halt dafür, dass die Aktie nicht so ganz aus dem Puschen kommt. Aber wer hier entsprechend ein bisschen Geduld hat und einen entsprechend langen Horizont hat, da kann ich immer wieder nur sagen, schwache Zeiten sind hier Kaufzeiten. Ein anderer Wert, der sicherlich nach wie vor auch durchaus spekulativer ist, aber man immer noch im Blick behalten sollte, ist Heidelberger Druck, gehört zu einem meiner Lieblingswerte eigentlich. Ist ja ganz klassisch, ne? Druckmaschinenhersteller, die haben eine ganz, ganz schwierige Phase hinter sich bringen müssen. Also die Umstellung von Offset auf digital und die Veränderungen auch in den Abnehmerbranchen. Also früher hat man ja sehr viel Zeitungsgeschäft gemacht. Heutzutage ist es mehr Verpackungsgeschäft. Und Heidelberger Druck ist da wirklich durch ein Tal der Tränen gegangen, hat dann sich aber ja, ein Stück weit neu erfunden, indem man eine ganz spannende Tochter reinbrachte, nämlich sich im Bereich um E-Mobility mit den sogenannten Wallboxen positionierte, also sprich Ladestationen für den Hausgebrauch, die man sich dann halt an die Garage klemmen kann, um dann sein E-Auto aufzuladen. Und man sieht jetzt an den Ergebnissen, dass das jetzt wirklich langsam richtig Früchte trägt. Beispiel im zweiten Quartal konnte der Umsatz um rund ein Fünftel gesteigert werden. Nachdem man im Vorjahreszeitraum noch einen Verlust hatte, kam man jetzt in die Gewinnzone. Um jetzt mal nur so die zwei wichtigsten Eckpunkte zu nennen. Natürlich bleibt die Charttechnik immer noch relativ schwierig, weil der Chart im Prinzip von ganz, ganz unten kommt. Aber ich glaube schon, dass da richtig viel Potenzial drin ist. Deswegen gehört Heidelberger Druck eigentlich zu meinen persönlichen Favoriten. Mhm. Und vielleicht noch ganz zum Schluss auch ein Dauerbrenner, auch sicherlich in einer schwierigen Situation ist, nämlich K+S, also der Düngemittelhersteller. Der konnte auch bei den jetzt vorgelegten Quartalzahlen einen erheblichen Sprung, also eine mehr als Verdopplung bei den Umsätzen, vorweisen. Und auch beim Gewinn konnte K+S hier deutlich draufsatteln, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass die russischen und ukrainischen Anbieter, die ja im Weltmarkt richtig Gewicht hatten oder haben, eigentlich de facto mehr oder weniger ausgefallen sind, zumindest auf den Kernmärkten, die auch K+S bedient. Hier muss man sicherlich ein bisschen abwarten, wie die gesamte Entwicklung im Düngemittelmarkt sich gestaltet. Da gibt es sicherlich so einige Probleme beziehungsweise so eine Preisüberschüsse oder so stark gestiegene Preise, die müssen natürlich auch irgendwann mal wieder normalisiert werden. Das ist also das gleiche Problem, was jetzt derzeit die Containerreedereien haben, also Hapag-Lloyd und Maersk, die hatten ja bei ihren Quartalszahlen auch gesagt, okay, also die Frachtraten, die die Reedereien derzeit vereinnahmen, das wird nicht so ewig weitergehen, da wird es spätestens im nächsten Jahr eine deutliche Beruhigung und Verbilligung wieder geben. In der gleichen Situation dürfte auch K+S im Düngemittelsegment sein, aber derzeit läuft es halt super und das Unternehmen kann halt genügend Kapital eben dann anhäufen, um dann in späteren Jahren davon auch sicherlich noch zu zehren. Und da muss ich einfach mal sagen, da ist die Aktie in der Hinsicht immer noch zu billig bewertet. Also das ist sicherlich auch noch einer meiner persönlichen Favoriten. Mhm.
Okay, dann haben wir heute mit unserer ersten Folge nach der Sommerpause fast eine Stunde voll bekommen. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen und ansonsten dann guten Morgen. Ich hoffe, dass spannende Themen mit dabei waren für euch. Wir sind jetzt wieder, ich würde sagen, jede Woche da. Und wenn ihr uns beziehungsweise den Papa mal live erleben möchtet, dann kommt doch gerne nächste Woche in die Klassik-Remise in Düsseldorf vorbei zum Anlegertag. Dort könnt ihr euch noch ein bisschen persönlich mal austauschen.
Ja, diese Woche.
Genau, diese Woche, den
Samstag,
20. August. Genau, also in 2 Tagen.
Genau.
Und
ich werde auch vor Ort sein. Also wer will, der kann mich einfach mal ansprechen. Ich bin der Papa.
Genau, ich bleibe zu Hause. Ich musste mir den Tag nämlich im Kalender blocken für andere Themen. Genau, super. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wenn es soweit ist, ein schönes Wochenende und bleibt wie immer erfolgreich.
Macht's gut, tschüss.